Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
CRM, Kundenbindungsmanagement im Sport. Was heißt das genau? Warum ist es so wichtig? Und kann man es auch durch Sportstreaming erreichen? Das werden wir heute besprechen. Das heißt, der liebe Gerhard, der liebe Lennart und meine Wenigkeit.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. 2, 3 Buchstaben hintereinander geschrieben. CRM, also ein Akronym, was für etwas anderes steht, nämlich Customer Relationship Management. Das ist etwas, was man nicht nur im Sport kennt, sondern allgemein in der Wissenschaft eine Rolle spielt, in der BWL, aber auch in der VWL. Und um da den Einstieg richtig zu finden, nehmen wir mal uns eine Hilfe beim lieben Lennart, der uns den Begriff einmal erklärt.
Hä, Lennart, kannst du das mal kurz definieren?
Das Thema CRM ist in der freien Wirtschaft ein riesengroßes. Aber auch im Sport. Sportvereine müssen sich immer mehr damit beschäftigen. CRM bedeutet nichts anderes als Customer Relationship Management bzw. auf Deutsch Kundenbeziehungspflege. Aber welche Kunden haben wir im Sport überhaupt? Ganz groß sind dann natürlich Sponsoren und Fans. Wichtig ist, Sponsoren und Fans muss man als Sportverein einfach unterschiedlich angehen. Schauen wir auf die Fans. Fans sind nicht immer direkt Kunden. Als Verein muss man zusehen, dass man diese Fans, die man hat, zu Kunden macht, sei es über Ticketing, Merchandising, Catering etc. Das Ziel ist es immer, man muss Vertrauen aufbauen, eine Beziehung pflegen, für den Fan bzw. den Kunden Mehrwerte schaffen und letztendlich das Ziel verfolgen, Profit daraus schlagen, das heißt Geld machen. Soziale Medien werden dabei immer wichtiger und man muss sich da vor allem 4 wichtige Fragen stellen. Wo befindet sich meine Zielgruppe bzw. wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Ist diese Zielgruppe in den sozialen Netzwerken vertreten? Welche Inhalte stellt man zur Verfügung, um die Zielgruppe zu erreichen? Und wie viel Geld, Personal, Zeit will ich als Verein in die Pflege dieser sozialen Netzwerke investieren? Insgesamt ist das Thema Customer Relationship Management ein riesengroßes und sollte von den Vereinen extrem ernst genommen werden. Deshalb gibt es in vielen Sportvereinen heutzutage auch eigene Abteilungen, die sich rein mit dem Thema Kundenmanagement beschäftigen.
Danke, Lennart.
Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage, warum ist CRM eigentlich auch im Sport so präsent und auch so wichtig? Ich würde mal eine These vorausstellen, lieber Gerhard, weil wir ja unabhängig oder sehr abhängig vom sportlichen Erfolg sind, um uns unabhängig davon zu machen und unsere Kunden zu binden im Sport. Können CRM-Aktionen, können dort ein gutes Mittel sein?
Genau. Und deshalb ist das Entscheidende von den 3 Buchstaben zunächst mal das C. Ne? Also was verstehen wir da eigentlich unter Customer? Ist ein Mitglied in einem Sportverein ein Customer? Ich denke, ja. Ne? Haben wir Customer nur außerhalb unserer Organisation oder auch innerhalb? Sind Sponsoren Customer? Ja. Sind Medien Customer?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Also verschiedene Stakeholder im Sport, die hier Customer sein können, weil sie ja auch für die wichtigen Einnahmen letztendlich für den Sport sorgen. Das sind Sponsoren, wie du sagst, Medien. Medien sind auch Kunden in dem Sinne, mit denen ich ja auch über Rechte verhandle, aber natürlich auch wir, der Endverbraucher, der ins Stadion geht, der Tickets kauft, der Merchandising-Artikel kauft. Das alles können Kunden sein.
Und jeder hat einen unterschiedlichen Anspruch, wie er denn konsumiert und wie er angesprochen werden will. Also Medien haben eine andere Logik, angesprochen zu werden als Mitglieder. Und deshalb muss man sich der jeweiligen Zielgruppe, die wir dort haben, entsprechend anpassen. Und wenn man das tut, und vor allen Dingen muss man sich eben wirklich systematisch, strategisch organisieren, das lehren wir ja auch im Bachelor und im Master bei uns im Sport, weil du kannst nicht mit Schrot auf alles schießen, sondern du musst dich fokussieren. Was sind meine wesentlichen Customers? Die kann man auch rangfolgenmäßig auflisten und sagen, gut, dann kümmern wir uns zunächst mal um die Top 3. Und das Wesentliche finde ich auch, lieber Christopher, ist, wir brauchen natürlich Ressourcen. wie viele Menschen habe ich, wie viel Erfahrung habe ich, wie viel Technik habe ich. Mhm. Und dann kann ich ein CRM entweder sehr professionell aufziehen oder in einem Amateursportverein eben nicht.
Ja, ganz genau. Ich brauche das Know-how, ich brauche das Personal, was ja auch mit Kosten verbunden ist. Von daher glaube ich, ist das CRM dann in einem großen Unternehmen, auch im großen Sportunternehmen, wieder ganz, ganz anders zu bewerten und auch durchzuführen, wie eben in einem kleinen Sportverein.
Und dabei helfen uns jetzt eben nicht nur die analogen Kommunikationskanäle, von Mitgliederzeitung, schwarzes Brett, Plakat, Flyer, sondern insbesondere eben auch die digitalen Transportmöglichkeiten oder die Online-Möglichkeiten oder eben das Streaming.
Ja, und das Streaming ist ganz, ganz entscheidend momentan. Ich sag mal, wir haben ja jetzt 11 ganz große neue Anbieter auch, die auf dem Markt sind, mit Dein, ein ganz neuer Anbieter. Und die DFL überlegt ja auch schon, einen eigenen Streaming-Dienst sogar zu erbauen oder herzustellen, um vielleicht auch CRM damit zu betreiben. Inwiefern das sich dafür eignet, können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Aber vielleicht erklärt uns der liebe Lennart erstmal, was eigentlich genau Streaming und Sportstreaming bedeutet.
Hä, Lennart, kannst du das mal kurz definieren?
Unter Streaming verstehen wir die Möglichkeit, durch eine verbesserte digitale Infrastruktur Dinge live über das Internet zu verbreiten. Das können Nachrichten sein, das können aber auch eben Sport-Live-Events sein. Jahrelang haben sich Anbieter wie Sky, früher Arena oder Premiere darauf verlassen, die Verbreitung über Kabel oder Satellit durchzuführen. Seit 2016, anfänglich mit DAZN, ein großer Konkurrent durch das Streaming dazugekommen ist, hat sich vieles verändert. Der Markt wurde größer und auch die großen Anbieter wie Sky mussten sich anpassen. Anfänglich mit Sky Go, mittlerweile Wow, hat Sky eben auch eine Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt. Auch Amazon hat sich Champions League-Rechte über Amazon Prime gesichert und kann über Streaming-Möglichkeiten den Zuschauern die Möglichkeit geben, Champions League zu schauen. Das hatte natürlich großen Einfluss auf die TV-Rechtevergabe und damit auch auf die Anstoßzeiten. Letztendlich merken es die Konsumenten, da die Kosten extrem gestiegen sind, da immer mehr Anbieter Streaming darstellen möchten oder umsetzen möchten und so eben die Kosten in die Höhe steigen.
Danke, Lennart.
Und da müssen wir überlegen, dass dieses Streaming natürlich bedeutet, dass der Kunde sich das Angebot holt. Das ist also eine Pull-Funktion, nicht eine Push-Funktion. Und das ist natürlich schon mal eine Motivation, dass jemand sagt, ich will das, also Pull-Funktion, ich nehme das. Und dann muss man überlegen, wer ist denn an dem Sport oder an dem Kernprodukt des jeweiligen, der jeweiligen Sportart am nächsten dran? Und wenn wir uns Sky oder DAZN oder RTL Plus oder Prime anschauen, die haben mit Sport nichts zu tun. Aber die DFL, die nun für den DFB die oberen beiden Ligen im Fußball organisieren, die sind total nahe dran, haben aber einen Nachteil, sie haben nicht die Plattform, um es eben zu vermarkten und zu verbreiten.
Ja, und da kommen ja dann auch eventuelle Partner ins Spiel, die vielleicht Produktion, Vermarktung, Vertrieb übernehmen. Und ich glaube auch, gerade bei so einem eigenen Streaming-Dienst, wenn man das schafft, diesen aufzubauen, das wäre in Deutschland auch innovativ, in Amerika haben wir es ja beispielsweise schon bei der NFL, hat ja Vor- und Nachteile. Ich habe am Anfang wahrscheinlich relativ hohe Produktionskosten. Aber gerade was das Thema Auslandsvermarktung auch angeht, glaube ich, gibt es Riesenmöglichkeiten, wenn ich meinen eigenen Streamingdienst mit einem Partner, mit einem erfahrenen Partner im Ausland eben vermarkte, glaube ich, kann ich neue Zielgruppen auch erschließen damit.
Und ich sehe bei der DFL noch eine Besonderheit, während also die Skys und DAZNs dieser Welt den Wettkampfsport in den Mittelpunkt stellen, glaube ich, hat man bei Dein und bei der DFL Absicht die Chance, eben nicht den Samstag oder Sonntag zu favorisieren, sondern von Montag bis Freitag das Schlüsselloch in die Kabine anzubieten oder eben die Home-Stories zu platzieren.
Das ist ein total spannender Gedanke. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit, noch nicht lang her, den One-Hour-Expert abends. Da ging es genau um das Thema Sportstreaming auch, wie sich der Markt entwickeln wird, jetzt auch mit den vielen neuen Anbietern. Und da hatten wir ja auch verschiedene Experten, unter anderem auch Dr. Christoph Fischer. Der sagte ja dazu, Gerhard, wollen wir das überhaupt? Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Ich finde es total spannend. Ich glaube, wenn jetzt die DFL wirklich einen eigenen Streamingdienst macht, gebe ich dir recht, wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie vor allem exklusiv eben unter der Woche Interviews in die Kabine mit reingeht, Mannschaftsbus, wie auch immer, dieses ganze Entertainment, was wir ja aus Amerika auch schon länger kennen. Die Frage ist, wollen wir das? Ich stelle das mal in den Raum. Wie bewertest du das?
Also wenn ich mir vorstelle, dass nach dem ersten Länderspiel unter der Führung von Herrn Nagelsmann sich sehr viele über das Holzfällerhemd Gedanken gemacht haben, was eben bei von Lark 300 Euro kostet und jetzt versteigert werden soll. Da sage ich, Leute, jetzt ist der Journalismus aber echt am Limit. Müssen wir wirklich über die Kleidung nachdenken? Und das wäre etwas, was Christoph Fischer gesagt hat. Also überstrapazieren wir nicht durch eben Exklusivität der Kamera im Schlüsselloch den Sport. Wollen wir den Sport transportieren? Vielleicht machen wir ihn noch attraktiver, mehr Kameras. Vielleicht Mikrofone, wie man beim Eishockey das hat, dass man also mitbekommt, wie läuft das Ganze. Und ich bin bei der Position von Christoph Fischer in diesem Bereich. Ja, Sport in diesem Bereich gehört zur Unterhaltung, aber eben nur der Wettkampf, vielleicht noch die Trainingssituation, aber alles andere meiner Meinung nach nicht.
Zumal wir uns ja auch darüber bewusst werden müssen, dass diese zusätzlichen Leistungspakete, die wir bis jetzt noch nicht haben, ja auch wahrscheinlich in der Produktion und dann nachher auch im Endpreis wieder letztendlich steigende Preise für den Konsumenten bedeuten, für uns, für Fans bedeuten. Und ich glaube auch da, letztendlich entscheidet eh der Kunde auch, wie das mit dem Sportstreaming weitergeht. Ich teile da von Peter Kluth die Einschätzung. Es wird die Zukunft sein. Ich glaube, um Streaming kommen wir durch die Digitalisierung und auch durch unser Konsumentenverhalten, was sich eben verändert hat, nicht drumherum. Die Frage ist, wie es sich umsetzt, aber die Frage ist auch, was können Streaming-Dienstleister wirklich umsetzen, um auch noch Preise für Fans einigermaßen anzubieten, weil der Markt wird es regulieren, Kunde wird es regulieren.
Genau, und wenn wir uns mal nur Fußball angucken, dann haben wir damals bei dem Manauer Expert mal zusammengestellt, was auch bei Statista zum Tragen kommt. Wir haben Gesamtkosten von mindestens 617 Euro pro Jahr, wenn du nur im Fußball, also Bundesliga bis zur Champions League sehen willst. Da hast du noch kein Heimspiel deiner Lieblingsmannschaft gesehen. Wenn du das tun würdest und alles zusammenrechnest, bist du nur für Fußballkonsum, sagen wir mal, bei 1.000 Euro im Jahr. Wer soll das bezahlen? Und was ich auch noch sagen will, ist, ich kenne keinen einzigen Streaming-Anbieter, der wirtschaftlich erfolgreich ist. Die haben alle ein Minusgeschäft. Deshalb ist es möglicherweise gar kein Geschäftsmodell, sondern eher ein Community-Bildungskonzept.
Kann sein. Vor allem, weil sie auch, wie du richtig sagst, Streaming sind normalerweise Minusgeschäfte in der Vergangenheit gewesen. Und das fand ich auch sehr interessant. Im One-Hour-Export wurde ja auch gesagt, dass die Rechte Kosten auch viel zu hoch sind noch momentan, weil die Produktionskosten einfach auch jetzt am Anfang noch für die Streaming-Anbieter sehr hoch sind. Das heißt, die Rechte sind sehr hoch verkauft worden, was zunächst mal gut ist für den Sport, ja, weil das ist im ersten Jahr jetzt erstmal in der ersten Rechteperiode Einnahmen bedeutet. Wo ich aber auch die Einschätzung so ein bisschen skeptischer teile von Christoph Fischer, wie soll das refinanzierbar sein? Das heißt, ich glaube, auch da wird sich der Markt der Anbieter, glaube ich, auch sondieren und wahrscheinlich wird es auch dort Übernahmen etc. geben, weil ich glaube nicht, dass das finanzierbar ist.
Ja, das, was wir bei Dein sehen, ist ja, dass sie einen der größten Investoren in der Medienbranche im Rücken haben, nämlich den Axel Springer Konzern, muss man sagen. Das heißt, der bewirbt das im Printbereich, bei Sportbild, bei Bild, Bild am Sonntag, überall wird das mit transportiert. Gut, und die 100 Millionen, die man da als Venture Capital zur Verfügung stellt, da werden sie sich Gedanken drüber gemacht haben. Aber am Ende des Tages ist wirklich die Überlegung, wie viel Zeit hat auch jemand, Sport zu konsumieren? Werden wir dann alle nur zu Konsumenten der Sportart, die wir lieben? Oder wie ich das mache, ich gucke ganz wenig Streaming-Dienste, weil ich die Palette des Sports sehen möchte. Ich möchte auch Dart sehen, ich möchte auch Dressurreiten sehen, ich möchte auch Boxen sehen. Und all das könnte ich ja gar nicht, da wäre ich ja noch ärmer, als ich jetzt schon bin, wenn ich das noch verfolgen müsste.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Man muss natürlich eins fairerweise sagen, auch bei den Nachteilen, die Vorteile, auch jetzt mit dem neuen Anbieter Dein. Es wird natürlich auch so einen Blick in eine Sportwelt ermöglicht, die wir sonst vielleicht nicht hatten. Das muss man auch wieder fairerweise sagen. Ne? Also ich kann jetzt Kanu gucken, ich kann jetzt die ganzen, ich sag mal, Nischensportarten, kleinere Sportarten, die vielleicht bis jetzt nicht diese Präsenz hatten, kriegen jetzt, ich sag's mal vorsichtig, die Chance. Ob das Potenzial, das Marktpotenzial genügt, ja, ob die Nachfrage genügt, um das zu etablieren, wird sich jetzt die Zukunft zeigen. Aber es ist natürlich ein Schritt dahin, dass die Sportwelt, ich sag mal, vielfältiger angeboten wird.
Ja, Sport Deutschland TV hat ja jetzt vor kurzem die Rechte für die US Open im Tennis erworben. Da habe ich jetzt keine Erkenntnisse, wie stark das angenommen worden ist. Aber es stimmt, der Sport wird vielfältiger konsumierbar. Die Frage ist nur, haben wir ein More of the Same, wie man in der Wissenschaft sagt, oder wird es wirklich sportartspezifisch interessant sein, zu verstehen, warum, wie, was läuft? Wir haben aktuell die Rugby-Weltmeisterschaft, da verstehen viele nicht, wie der Sport funktioniert. Auf RTL wird im Moment versucht, American Football zu attraktivieren. Also alles hängt ja auch damit zusammen, wie erkläre ich es meinem Kinde? Diejenigen, die also mit bestimmten Sportarten noch keine Berührung hatten, müssen herangeführt werden. Und dann hängt es eben davon ab, nicht nur die Rechte zu haben, sondern auch das Personal. Also in der Vermittlungskompetenz kompetente Journalisten, hörfunkgerecht, fernsehgerecht, die das einmal vermitteln können.
Ja. Definitiv. Und dazu auch noch musst du den zeitlichen Aspekt berücksichtigen. Du musst diese Themen nicht nur mit professionellem Personal, sondern du musst sie dauerhaft bespielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei den kleinen Sportarten. Und da wird der Markt dann das Netz natürlich auch zeigen in den nächsten Monaten und Jahren, ob sich hier eben diese Nischensportarten auch, ich sag mal, lohnen für die Anbieter.
Genau. Also ein interessantes Thema mit den drei Buchstaben CRM durch Streaming motiviert oder auch nicht. Sind die Streaming-Plattformen die Totengräber oder die Heilsbringer des Sports? Wir beide haben versucht, ein paar Standpunkte und ein paar Argumente zusammenzustellen. Vielleicht, lieber Christopher, können wir ja mal einen Podcast machen, der sich auch mit dem Thema, du hattest das Thema Auslandsvermarktung erwähnt beim DFL. Vielleicht können wir uns mal Gedanken machen, wie man generell in der globalen Auslandsvermarktung für eine Sportart, für eine Serie aktiv werden muss. Und das können wir uns vielleicht mal dann für den Monat November vornehmen.
Ja, das hört sich sehr gut an, zumal das auch wirklich relevant ist. Auslands neue Märkte erschließen, nicht nur im Fußball, aber auch im Fußball. Und das geht ja in verschiedene Bereiche, Ticketing, Merchandising, wo teilweise auch im Inland, der Markt ein bisschen stagniert. Von daher total spannendes Thema. Auslandsvermarktung in verschiedenen Sportarten und Nischen. Ja, das sollten wir mal machen.
Machen wir. Für heute sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte guckt, ob ihr das verbreiten könnt, was ihr gehört habt. Schreibt uns an sport@ist.de. Ansonsten sage ich schon mal schönen Dank und verabschiede mich.
Das mache ich auch und danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.